Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Taz, der Berliner Tageszeitung. Hallo, freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, hallo.
Es ist der 31. Oktober 2020. Es ist Halloween heute. Was meinen Sie, wie oft sehen wir heute Kinder, die sich als Virus verkleiden oder vielleicht noch erschreckender, einfach schlicht ohne Maske schreiend im Hausflur stehen?
Also ich finde, dass die Kinder bisher eigentlich sehr diszipliniert waren. Also das finde ich, muss man mal loben. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich einige Kinder jetzt als Virus umher schwirren. Denn Kinder von Kollegen haben schon angekündigt, dass sie als Virus gehen wollen. Und haben auch schon überlegt, wie sie dann eben so eine runde Kugel werden und wie dann die Stacheln gemacht werden müssen. Also das ist ja ein faszinierendes Bild, dieses Virus.
Ja, ja. Diese Stacheln und diese runde Kugel würde dann vielleicht auch gleichzeitig noch so ein Abstandsschutz sein, was ganz gut wäre. Genau. Jetzt haben wir damit auf jeden Fall kurz den Rahmen verraten für das, was Sie im Radio oder Podcast heute bei uns hören. Mit Corona fangen wir an und am Ende werden wir auch noch kurz auf Halloween kommen und dazwischen wie immer Zeit für Themen und Diskussionen dieses Tages und dieser Woche. Herzlich willkommen. Corona, da könnte man jetzt fragen, ist denn schon Weihnachten? Nein, ist natürlich nicht, aber die Zahlen sind jetzt schon da an der Stelle, die die Bundeskanzlerin Angela Merkel mal hingeworfen hatte als Drohkulisse. Es könnte Weihnachten eben über die 19.000 gehen, da sind wir jetzt schon. Das ist, das zeigt ja vielleicht dann doch irgendwie, dass dieses Infektionsgeschehen wirklich dramatisch sich verändert hat. Wir wollen auch auf Corona und die wirtschaftlichen Folgen schauen. Auch das war ein Thema dieser Tage. Auch eines, weil gestern der Wirtschaftsminister Peter Altmaier Zahlen präsentiert hat, die Herbstprognose. Und ich bin insofern froh, mit der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann heute auch wirtschaftliche Expertise hier zu haben. Kurz zusammengefasst, Frau Herrmann, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, kann man ja schon sagen, es ging erstmal wegen Corona stark runter, dann im Sommer, also im dritten Quartal des Jahres, aber überraschend stark wieder rauf. Und Peter Altmaier meint, weit oberhalb der Erwartungen sei das jetzt wieder raufgegangen. Ist das ein richtiger optimistischer Blick oder framet er das irgendwie schon sehr positiv? Gibt so einen Rahmen, um die gegenwärtige Sorge vielleicht auch nicht so sehr zu thematisieren?
Naja, also es stimmt schon, dass es im Sommer hochging. Also um mal die Zahlen zu nennen, im zweiten Quartal ist die Wirtschaft in Deutschland um 10,1% eingebrochen. Das ist natürlich enorm. Mhm. Dann im dritten Quartal ging es um 7,8% wieder hoch. Also es gab ein gewisses Wachstum. Was das allerdings auch schon zeigt, ist, dass das dritte Quartal den Verlust im zweiten Quartal natürlich nicht ausgleichen konnte. Mhm. So, und jetzt haben wir natürlich, Corona kommt zurück. Wir haben einen teilweisen Lockdown. Das wird natürlich dazu führen, dass die Erholung nicht weitergeht, sondern dass es wieder zu so einer Art Stagnation kommt. Mhm. Und der Punkt ist ja, dieser Lockdown, wie wir ihn jetzt haben, ist aus meiner Sicht alternativlos. Man kann nicht zulassen, dass die Infektionszahlen weiter steigen, weil das ja immer bedeuten würde, dass dann auch die Intensivbetten sich füllen und am Ende auch immer mehr Menschen sterben. Und das zentrale Problem sind ja gar nicht so sehr die Betten, sondern das Pflegepersonal. Mhm. Das wird schon vorher knapp, ganz einfach, weil die sich dann auch anstecken, ist ja klar. Das war schon im Frühjahr so. Mhm. Und dann hat man am Ende ganz viele Kranke und niemanden mehr, der sie behandeln kann. Und das ist ein Szenario, das wollen wir ja auf gar keinen Fall erleben.
Mhm. Sie sagen, es ist quasi alternativlos, dieser Lockdown. Sie haben das in dieser, bezogen auf die Wirtschaft, in der Taz diese Woche so kommentiert, dass Sie geschrieben haben, der Konjunktureinbruch, der wäre auch so oder so gekommen. Also egal, ob wir jetzt diesen offiziellen Lockdown haben oder nicht, weil eben die Menschen weniger kaufen, weil viele BürgerInnen Bars, Restaurants, Läden meiden, sobald die Infektionszahlen in die Höhe schießen. Allerdings machte das natürlich, wenn man in einer größeren Stadt unterwegs ist wie Berlin, aber auch in anderen, natürlich auch eine Zeit lang einen anderen Eindruck, wo alles voll war, obwohl die Zahlen schon hochgingen.
Ja, aber das ist der größte, aber aus meiner Sicht wirklich das größte Missverständnis in der Wirtschaft, nicht? Und bei den Betroffenen, dass die immer denken, ihre Existenz sei gefährdet, weil die Politik die falschen Entscheidungen trifft. Mhm. Aber in Wahrheit ist das Problem nicht die Politik, sondern der Virus. Mhm. Und das stört mich sehr, also diese Vollkasko-Mentalität, dass immer, wenn etwas schief geht in der Welt, ist am Ende die Politik schuld. Nicht? Statt mal zu sehen, okay, wir haben jetzt diesen Virus und ist es alternativlos, diesen Lockdown zu machen. Mhm. Natürlich muss man für die Leute, die dann wirtschaftlich betroffen sind, staatliche Hilfen anbieten. Aber genau wie Sie sagen, wäre es nicht besser, und das ist wirklich der Punkt, wenn die Wirtschaft offen bliebe. Das kann man man ja sehr schön an den USA sehen. Da hat ja Donald Trump bekanntlich alles dafür getan, dass die Wirtschaft offen bleibt. Er hat riskiert, dass 230.000 US-Bürger gestorben sind. Und was hat man? Das Gleiche wie in Deutschland. Also auch in den USA ist die Wirtschaft zwischenzeitlich um 10% eingebrochen. Mhm. Und daran sieht man eben, egal was man macht, die Wirtschaft leidet, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass die Leute, wenn sie merken, das wird richtig gefährlich, zu Veranstaltungen zu gehen oder auch ins Läden zu gehen, dann bleiben die eben zu Hause. Das kann man, Sie sagen ja, es war doch überall voll, auch schon als die Zahlen stiegen. Das stimmt nicht. Also man hat ja die Bewegungsdaten von den Handys und die wurden ausgewertet. Und da konnte man sehen, dass in den letzten 4 Wochen schon 10% weniger Leute in den Geschäften waren als vorher.
Ja, so ist das mit gefühlter Statistik. Das ist
ja, genau.
Ist ja immer ein
und
bisschen
da, ich meine, man muss ja sagen, in den letzten 4 Wochen, vor allen Dingen am Anfang von diesen 4 Wochen, war ja gefühlt noch wenig los.
Ja.
So, also wenn jetzt wir nichts machen würden, kein Lockdown und die Zahlen würden in die hohe Höhe schießen, dann würden alle Leute trotzdem zu Hause sitzen.
Sie haben gesagt, man kann jetzt irgendwie eben, man macht immer die Politik dafür verantwortlich oder sucht in der Politik den Schuldigen, aber eigentlich ist es irgendwie ja eben Corona. Jetzt kann man jetzt irgendwie natürlich so ein Virus auch schlecht haftbar machen dafür. Und man braucht ja dann doch irgendwen, der, und das ist nun mal die Politik, die das Ganze managt und die es vielleicht manchmal in die falsche Richtung managt. Das ist ja zum Beispiel gerade eine Sorge, die viele Menschen in der Kultur haben, die sagen, okay, wir sind jetzt wieder die Leidtragenden, obwohl wir eben eigentlich gar nicht unbedingt, was das Infektionsgeschehen angeht, das Problem ist. Wir können uns mal einen Ton anhören, der lief in einer Reportage von einer Kollegin aus Dresden, die hat sich da hat mit Menschen gesprochen von der Semperoper, die eben jetzt eine Premiere machen, ja. Aber eine Premiere, wir wissen das alle, sozusagen für die Katz. Und ich finde, da wird dieses Problem ganz gut deutlich, was da Menschen eben persönlich auch haben.
Gestern hatten wir Orchesterhauptprobe, also auch schon einen Durchlauf mit allem drum und dran, Kostüm, Beleuchtung, Maske, und wir waren alle super motiviert und wahnsinnig fröhlich und es war eine tolle Energie auf der Bühne. Dann kommt man von der Bühne, hört die Ergebnisse dieser Pressekonferenz in Berlin und fällt erstmal in ein Loch. Und es war zugegeben heute sehr, sehr schwer, sich zu motivieren, mit der Aussicht, am Sonntag zum einzigsten Mal auf die Bühne gehen zu dürfen. Den ganzen November werden wir ansonsten nicht spielen dürfen.
Sagt der Tenor Sebastian Kohlhepp. Ja, da wird es schon so ein bisschen deutlich, dass einfach da viele Menschen jetzt in so ein ungutes Ausgezwungen werden und vielleicht die Falschen.
Nee, also nicht, dass ich hartherzig klinge, nicht? Ich lebe selber auch davon, Vorträge zu halten, und die sind auch alle gestoppt. Also ich bin sozusagen auch ein Corona-Opfer, und ich finde es trotzdem richtig, dass man das und alles weitgehend unterbindet. Und das Problem ist nämlich gar nicht, wie es oft kommuniziert wird, dass dann die Leute in der Vorführung sitzen, alle schön getrennt durch mehrere leere Plätze. Das wäre eigentlich harmlos. Sondern was eben gefährlich ist, dass die Leute alle gemeinsam hinfahren zu dieser Oper, dass sie dann, wenn sie irgendwie an der Bar stehen, doch vergessen, dass sie Abstand halten müssen, dass sie gemeinsam in der Toilette sind und da irgendwie auch vergessen, dass sie Abstand halten müssen. Also man muss einfach, wenn man den Virus bekämpfen will, muss man verhindern, dass die Leute viele Kontakte haben. Mhm. Und die Alternative ist in aller Härte, entweder die Erwachsenen verzichten oder die Kinder und die Schulen müssen wieder geschlossen werden. Man kann aber nicht alles auflassen, wenn man ein Virus hat. Also, aber ich verstehe natürlich, dass dieser Tenor wahnsinnig enttäuscht ist und vielleicht auch Angst hat, also Existenzsorgen hat. Und was der Staat machen muss und was er ja auch tut, ist, diese ökonomischen Existenzängste, die muss man natürlich mindern oder ganz zum Verschwinden bringen, dadurch, dass man die Leute unterstützt in diesem Monat.
Wir sprechen über den gesündesten Flughafen der Welt, wenn denn Lachen wirklich gesund ist. Kurz den BER. Ulrike Herrmann weiter hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, Wirtschaftsredakteurin bei der Taz, eine Zeitung in Berlin. Insofern ja vielleicht auch direkt interessiert am BER, oder?
Ja, natürlich irgendwie. Aber ich meine, man muss ja sagen, in Zeiten des Klimawandels hat man ein schlechtes Gewissen, überhaupt noch zu fliegen.
Wir sprechen darüber natürlich heute, weil, man glaubt es ja kaum noch, er wirklich heute eröffnet wird. Meine Kollegin Claudia van Laak beobachtet das für uns aus direkter Nähe. Das offizielle Datum bzw. die offizielle Uhrzeit ist 14 Uhr. Also Claudia, sollte man angesichts der Vorgeschichte vielleicht noch ein bisschen vorsichtig bleiben, eine Stunde und 10 Minuten?
Also
oder
nein, nein. Nein. Also um 14, so gegen 14 Uhr werden die ersten zwei Flugzeuge landen. Das ist einmal eine Maschine von EasyJet, die kommt aus London, und eine Maschine von der Lufthansa, die kommt aus München. EasyJet deshalb, weil nach der Pleite von Air Berlin ist EasyJet die größte Fluglinie hier am BER. Mhm.
Was schwingt denn da heute so mit irgendwie die ganze Zeit? Das ist ja schon ein bisschen eine Pointe, dass das jetzt fertig wird, ausgerechnet in Corona-Zeiten, die nicht unbedingt so gute Flughafenzeiten sind.
Ja, das ist so ein bisschen wie ein Fluch, habe ich fast gedacht. Ne? Nachdem so lange gebaut und geplant wurde, so viele Millionen verschleudert wurden an Geld, jetzt an diesem Tag, wo man wirklich hätte sagen können, okay, jetzt geht es los, nach so langer Zeit kommt jetzt die Pandemie und zerhaut nicht nur die Party. Das wäre das Kleinste. Das Problem ist ja, dass es dem Flughafen wirtschaftlich immer schlechter geht. Und die Lage ist wirklich dramatisch, die Finanzlage der Flughafengesellschaft.
Mhm. Ulrike Herrmann, kann der BER, der eben nun ja nach einer schlechten Geschichte zu einer schlechten Zeit fürs Fluggeschäft eröffnet und, wie Claudia von Laak beschreibt, mit so viel finanziellen Belastungen ins Rennen geht, kann der eigentlich wirtschaftlich noch eine Erfolgsgeschichte werden oder ist er zum Scheitern verurteilt?
Naja, also langfristig wird er wahrscheinlich sich selbst tragen, weil an den Grundkonstanten hat es ja sicher nichts geändert. Die Leute wollen fliegen. Berlin ist eine große Stadt, das ist dann der einzige Flughafen. Man wird mit diesen ganzen Geschäften, die man da gebaut hat, auch Mieteinnahmen haben. Sozusagen, es gibt an sich nur Startschwierigkeiten, und woran man wahrscheinlich dann doch hinsteuern muss, ist, dass man die Flughafengesellschaft entschuldet. Also diese Vorschläge gibt es ja auch schon, dass man diese zusätzlichen Baukosten nicht der Flughafengesellschaft da aufbürdet, sondern dass das letztlich der Bund übernimmt. Mhm. Es war alles ärgerlich, dass es viel teurer wurde als gedacht, aber das ist auch schon anderen Flughäfen passiert. Also beispielsweise der Flughafen in München ist auch dreimal so teuer gewesen wie geplant und hat auch über 8 Milliarden gekostet. Also das ist nicht nur, also das wird ja immer erzählt, die Berliner seien besonders doof, aber das stimmt nicht. Da haben auch schon andere.
Ja, das erzählen aber die Münchner immer nur.
Ja, genau.
Dass die Berliner besonders
ja, genau.
Sind.
Also, das ist schon, also schon öfters passiert. Aber was man wahrscheinlich als Lektion lernen kann, ist, das war der größte Fehler, den man eben in Berlin gemacht hat, dass man als Stadt oder als Land, wenn man bauen will, Großprojekte, immer einen Generalunternehmer nimmt. Mhm. Weil die Stadtverwaltung hat gar nicht die Expertise, um sowas durchzuziehen.
Ich fürchte, wir sind bei der Frage, ob alle Berliner sowieso doof sind, sind wir vermutlich keine ganz faire Runde, um das zu entscheiden oder
stimmt.
Zu diskutieren hier.
Das ist richtig.
Interessanter Punkt, Claudia, Sie waren ja auch, weil wir gerade schon die ganzen Geschäfte und das Drumherum angesprochen haben, Sie waren heute Nacht in einem der sozusagen angeschlossenen Hotels. Das klingt skurril. Ist das dann eine Geisterübernachtung gewesen?
Es war 8 Jahre ein Geisterhotel. Das war nämlich vor 8 Jahren beziehungsweise vor 9 Jahren schon fertig, hier direkt angrenzend am Terminal. Und ich habe dann in den Jahren danach immer mal nachgeschaut, was passiert denn eigentlich mit diesem Hotel? Das ist fertig eingerichtet, und tatsächlich war es so, dass da Leute das Licht an- und ausgemacht haben und die Wasserhähne auf und zu. Und tatsächlich hat es jetzt eröffnet, und das ist auch die Tragik. Seit ein paar Tagen ist es offen und ab Montag ist der Lockdown und dann dürfen nur Dienstreisende da übernachten. Das heißt, das ist eine Tragik, ja.
Jetzt bin ich auch mit diesem gesunden Lachen über den BER eingestiegen, und es gibt eben viele, die finden es zu Recht gar nicht lustig und die sind davon auch betroffen, weil eben teuer und auch persönlich wirtschaftlich problematisch und auch weil klimaschädlich. Ulrike Herrmann hat auch schon gesagt, man mag ja gar nicht mehr so gerne fliegen in diesen Zeiten. Jetzt ist heute ja auch die Fridays for Future-Bewegung angekündigt und andere, um zu protestieren und diese Bühne nochmal prominent zu nutzen. Was ist da zu erwarten?
Ja, das haben sie schon genutzt, die Bühne. Und zwar haben sich Aktivisten hier vom Vordach abgeseilt. Sie haben ein Transparent entrollt. Flieger stoppen statt Klimaschrotten, war darauf zu lesen. Dann sind so 50 bis 100 Jugendliche, die haben sich verkleidet als Pinguine und haben da so eine kleine Aktion gemacht und gerufen, am Boden bleiben. Also sie fordern, überspitzt gesagt, aus dem BER ein Museum zu machen.
Ein Museum aus dem BER. Interessante Option. Pinguinenkostüme, also im nieseligen Herbstwetter heute am BER.
Ja, also nochmal ein Wort dazu. Und natürlich muss man unbedingt sagen, dass die Jugendlichen langfristig recht haben. Ja. Also wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, Und man muss sich klar machen, dass Deutschland im Augenblick so tut, als könnte es 3 Planeten verbrauchen. Aber wir haben nur eine Erde. Also wenn das klimaneutrale Wirtschaften langfristig funktionieren soll, dann muss man aufs Fliegen verzichten. Also insofern ist der BER tatsächlich ein Relikt einer alten Zeit.
Also vielleicht kein Museum, sondern sowas wie ein Dinosaurier, der irgendwann ins Museum kommt. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Claudia van Laak. Ein Gedanke, der in dieser Woche vermutlich bei vielen so war, war dieser Moment schon wieder Frankreich und schon wieder eine sehr schreckliche Tat. In dieser Woche hat ein Mann in einer Kirche in Nizza 3 Menschen getötet, ist dabei extrem brutal vorgegangen. Und mittlerweile hat die Polizei wohl noch weitere Männer in Gewahrsam neben ihm. Es gibt Terrorermittlungen und die Vermutung, die im Raum steht, ist, dass das Ganze einen islamistischen Hintergrund hat. Ulrike Herrmann, Samuel Paty, der Lehrer vor einigen Wochen, nun die Toten von Nizza. Wir haben drumherum eine Diskussion über Mohammed-Karikaturen, über Meinungsfreiheit, über einen türkischen Präsidenten, der sich irgendwie in diese brenzlige Situation eingemischt hat. Wir haben die Frage, ist der Terror wieder da? War er je weg? Wir reden da ganz viel drüber in diesen Tagen, aber mein Eindruck wieder relativ wenig über die Opfer und relativ viel über die Tat, die Täter und die Politik drumherum.
Ja, das ist ja auch das Ziel. Also die Islamisten wollen ja eigentlich die Demokratie in Europa beschädigen und genau durch solche Taten. Und letztlich ist das Tragische, dass sich da eben die Islamisten auf der einen Seite und die europäischen Nationalisten auf der anderen Seite ständig sozusagen die Bälle hin und her spielen. Mhm. Also das muss einem irgendwie klar sein. Die Islamisten und die Nationalisten sind sich insofern total ähnlich. Also das sind ja identitäre Bewegungen. Also die Islamisten sagen, wir wissen genau, was der richtige Islam ist. Und die Nationalisten sagen, wir wissen genau, was richtig ist, wer Franzose ist und wer nicht. Oder wer Deutscher ist oder wer nicht. Und das schaukelt sich gegenseitig hoch. Und in der Mitte wird eben die Demokratie zerstört. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass man auf diese islamistischen Anschläge außerordentlich besonnen reagiert, also in der Form, dass man wahrnimmt, dass die meisten Muslime keine Islamisten sind. Mhm. Weil das ist nämlich genau das Spiel der Islamisten. Die wollen sozusagen die moderaten Muslime, die die weitaus größte Mehrheit sind, sozusagen in Geiselhaft nehmen. Mhm. Und was man in Europa oft vergisst, ist ja, dass die meisten Opfer von Islamisten sind andere Muslime. Mhm. So und gar nicht Europäer.
Ja.
So, ja.
Das stimmt natürlich. Das sind diese Zahlen, die man immer mal wieder sich ja dann vor Augen ruft, wenn es zu einer Situation kommt. Aber in diesem Fall war es dann doch ein relativ, ich würde gar nicht sagen konkreter Angriff auf Europa, aber ein relativ konkreter Angriff auf den französischen Umgang mit dem Islam, oder?
Ja, also da ich meine, jetzt bei diesem letzten Anschlag ist ja eigentlich alles unklar. Mhm. Also ich meine, die ganze Geschichte ist ja schon so irre. Also dieser Angreifer in Nizza hat am 20. September irgendwie in einem Schlauchboot Italien erreicht. Oder sagen wir mal erstmal Lampedusa, dann war Lampedusa zu voll. Dann wurde er aufs italienische Festland gebracht, dann haben die Italiener ihn faktisch sozusagen freigesetzt. Also das machen die Italiener ja öfters, wenn sie zu viele Flüchtlinge haben. Dann werden die einfach sozusagen mit einem Papier ausgestattet und dürfen weg. Und dann ist die Hoffnung der Italiener, die hat sich in diesem Fall auch erfüllt, dass die dann woanders hin weiterziehen. Meistens eben durchaus nach Frankreich, aber auch nach Deutschland. Und irgendwo auf diesem Weg, nicht, die tunesische Herkunftsfamilie ist ja auch völlig schockiert von diesem Angreifer, der 21 ist, hat er sich radikalisiert. Ne? Mhm. Ja, und ich weiß nicht, also das Problem ist natürlich, dass man immer denkt und immer hofft, man könnte solche Anschläge komplett verhindern. Und ich glaube, das wird nicht möglich sein. Also ich glaube, davon müssen wir uns auch verabschieden. Also es spricht nichts dagegen, radikale Moscheen zu überwachen, zu schließen, Islamisten abzuschieben und so weiter. Finde ich alles gar nicht falsch. Aber diese Idee, man könnte absolut sicher sein, die ist, glaube ich, völlig falsch.
Dann ist die andere Frage natürlich die, wie gehen wir damit um, ohne dabei eben die Demokratie oder irgendwas anderes auf dem Weg zu verlieren oder zumindest zu beschädigen. Da geht es ja dann aber auch um diese Frage Meinungsfreiheit, Satire und so weiter. Da fand ich ganz bemerkenswert, dass Kanadas Premierminister Trudeau da eine bisschen andere Position bezogen hat als Macron. Die waren bis zu einem Punkt auf derselben Linie quasi zu sagen, natürlich werden wir die Meinungsfreiheit immer verteidigen. Aber dann ist Trudeau ein bisschen anders abgebogen und hat bezogen auf diese Mohammed-Karikaturen gesagt, das sei nicht grenzenlos, dieses Recht auf Meinungsfreiheit. Und man dürfe irgendwie da nicht andere unnötig verletzen. Und ich finde das ein interessanter Moment, weil Ohne dass jetzt man natürlich irgendwie sagen kann, dass irgendetwas so eine Tat relativiert. Aber es gab dann eben doch so Momente, Charlie Hebdo, dann irgendwann mit der Erdogan-Karikatur, wo man schon den Eindruck bekommen konnte, warum wird da jetzt sozusagen dann noch mehr aufgehetzt?
Nee, das stimmt. Also ich glaube, dass also auf der einen Seite gibt es natürlich die Meinungsfreiheit. Es muss auch möglich sein, über heilige Witze zu machen. Ich meine, es wird ja, werden ja auch Karikaturen über Jesus hergestellt. Hm. Nicht? Nur das ist so langweilig, weil sich keiner darüber aufregt. Also hat sich das schon erledigt. Aber was man immer vergisst, und insofern hat Trudeau wirklich recht, es ist eben ein Unterschied, ob eine Mehrheitsgesellschaft sich über ihre eigene Religion lustig macht, also die Mehrheit sich lustig macht, hat letztlich über die Mehrheit, also wenn Katholiken oder Protestanten sich lustig machen über Jesus, dann machen sie das ja vor der Folie, okay, die meisten hier in Deutschland sind entweder Christen oder Atheisten aus Familien, die mal christlich waren, also man verständigt sich mit sich selbst. Und wenn man aber als Mehrheitsgesellschaft sich lustig macht über Mohammed, dann ist es eben so, dass die Mehrheit sich lustig macht über die islamische Minderheit. Und das ist immer anders, weil da gibt es ja natürlich ein Machtgefälle. Und ich finde, das müssten, also die Leute, die dann immer denken, sie müssten dringend diese Karikaturen veröffentlichen, das müssten die mitbedenken, dass sie sich lustig machen über Leute, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Und deswegen finde ich auch, dass Trudeau absolut recht hat, dass man sich da unbedingt mäßigen sollte.
Ich hätte ein kleines Ratespiel. Von wem kommen diese Sätze? Wer hat diese Kalendersprüche oder kalenderspruchartigen Statements in dieser Woche ins Fernsehen gehämmert? Ulrike Herrmann von der Taz ist natürlich klar im Vorteil. Sie ahnen ja, was auf unserem Zettel thematisch noch fehlt, den wir uns mitgenommen haben. Für Sie zu Hause ist vielleicht noch den Moment spannender. Solche Sätze wie, da wo Rauch ist, ist auch Feuer. Oder auch, in der Diktatur ist alles viel, viel leichter, aber nicht besser. Haben Sie eine Idee? Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Herrmann? Sie wissen es.
Ich verrate jetzt nicht.
Ich mache dafür das Mikrofon auf, dann können Sie nichts verraten. Genau, das ist gut. Wenn Sie es nicht verraten, dann kommt die Auflösung quasi hier in einer kleinen Collage, die Kollegen und Kolleginnen von Extra 3 vom NDR wunderbar zusammengebaut haben.
Ich halte meine Vermutung aufrecht, dass die Verlegung des Parteitages mit Corona wenig und mit anderen Erwägungen sehr viel zu tun hat. Nein, ich wieder keine Verschwörung. Ich merke nur, dass da auf Zeit gespielt wird. Das weiß die deutsche Öffentlichkeit, dass ich nicht der Liebling eines Teils der Parteiführung bin. Es gibt Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
Friedrich Merz, ja, ist ein bisschen auf Fernsehtour gegangen, um sein Leid zu klagen. Frau Herrmann, jetzt wäre es ja irgendwie billig, wenn wir uns jetzt einfach gemeinsam über einen nicht Anwesenden lustig machen, auch wenn der schon viel Redezeit im Fernsehen diese Woche hatte. Aber ja, es wäre trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen langweilig. Deshalb hätten Sie jetzt die Chance, für ihn einzuspringen.
Kann ich leider nicht. Also ich glaube, Merz hat da wirklich einen strategisch großen Fehler gemacht. Das ist auch nicht sein erster. Merz macht viele strategische Fehler ständig. Es ist insofern überhaupt ein Wunder, dass er noch im Gespräch ist als Parteivorsitzender der CDU. Und was hier der Fehler war, das hat man ja auch sehr schön gesehen in dieser Collage, Merz sagt immer ich. Und das ist egal, ob es da jetzt eine Verschwörung gibt oder nicht. Er kommt rüber als jemand, der maximal egozentrisch ist. Mhm. Und genau so jemand eignet sich eben als Parteiführer gar nicht. Und ich meine, es ist ja nun mal ein Fakt, dass es Corona gibt und dass es sehr seltsam gewesen wäre, wenn die CDU einen Parteitag abgehalten hätte mit 1001 Delegierten. Mhm. Während alle anderen Veranstaltungen, vorhin hatten wir ja die Semperoper in Dresden, wenn das abgesagt ist, das geht gar nicht.
Gut, okay, Sie verteidigen ihn nicht, sagen, es ist ein strategischer Fehler. Jetzt würde ich aber wenigstens die These versuchen, dass es strategisch vielleicht doch ganz erfolgreich sein könnte. Denn mein Eindruck bei Friedrich Merz, und das nicht erst in dieser Woche mit diesen Momenten und diesem fast schon Beschwören irgendeiner Geschichte dahinter, ja, die irgendwie ihn zu Fall bringen will. Ich hatte eben schon eine ganze Weile das Gefühl, da spielt einer eine ganz gute Rolle, so wie es Donald Trump halt auch tut, dass er im Prinzip eine Figur einnimmt. Und die hat Friedrich Merz von Anfang an eingenommen. Diese Sie-kennen-mich-Figur, diese Ich-arbeite-gegen-viele-Figur, die, wo es dann gar nicht mehr unbedingt vielleicht auf die inhaltliche Frage ankommt, sondern auf dieses Gefühl und auf diesen Spannungsmoment, ah, okay, da ist jemand und damit hält sich jemand auch ja doch erfolgreich im Geschäft.
Naja, Sie haben recht, also was, also es gibt eine gewisse Parallelität zu Trump in der Form, dass er Merz sich eben inszeniert als sozusagen jemand, der gegen das Establishment kämpft, der irgendwie von außen kommt, der die Basis vertritt, während oben eben geklüngelt wird, sagt er die Wahrheit, nicht? Und tut auch so, als würde er kein Risiko scheuen. Und dann inszeniert er ja auch diese Interviews im Fernsehen als Tabubruch. Das ist ja übrigens immer ganz wichtig, wenn man als Populist versucht, Erfolg zu haben, dass man immer sagt, ich begehe hier gerade den Tabubruch, ich sage jetzt endlich mal, wo es lang geht. Ja, insofern kann man ihn mit Trump vergleichen, ja.
Und insofern könnte er eventuell ja sogar Erfolg haben, zumindest ist es ja so, dass er auch ein bisschen vielleicht recht hat, die Basis irgendwie ist eben viel mehr hinter ihm als es die Führung der CDU ist. Wie lange kann sowas eigentlich funktionieren in so einer Partei, dass man das Gefühl hat, da bewegen sich oben und unten in andere Richtungen?
Ja, das ist ganz prinzipiell das strategische Problem der CDU, weil es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen den Wählern der CDU und den Parteimitgliedern. Die Parteimitglieder der CDU sind nicht alle, aber viele, eben extrem konservativ. Und wünschen sich eine CDU zurück, die eben irgendwie stramm rechts ist, die so rechts ist, das ist dann ja auch immer das Argument, dass rechts von der CDU es keine AfD gibt. So, und die Existenz der AfD ist für diese Konservativen immer der Beweis dafür, dass alles in die Grütze geht und falsch läuft. Der liberale Flügel in der CDU sagt allerdings völlig zu Recht, dass jetzt aus CDU-Sicht, dass es eine strategische Meisterleistung von Merkel war, die ganze CDU in die Mitte zu rücken, wo man jetzt weit und breit eigentlich die einzige Mittepartei ist. Und die Umfragen zeigen ja, dass, so argumentieren die Liberalen in der CDU, dass der Kurs richtig war, weil die CDU liegt im Augenblick bei 35-38% und davon können alle anderen Parteien in Deutschland nur träumen, nicht? Also die SPD ist bei 15-17%. So, und dann sagen die Liberalen in der CDU völlig zu Recht, es wäre Wahnsinn, die Mitte zu räumen. So, und jetzt ist aber das Problem der Partei, Spitze natürlich auch, wie kriegt man gegen eine konservative Basis, jedenfalls in großen Teilen hin, dass die Partei selbst in der Mitte bleibt. Und die Lösung, die sich eigentlich alle wünschen, oder sehr viele, nur dafür gibt es irgendwie keinen Plan, wie man das hinkriegt, ist, dass Spahn der Vorsitzende wird. Aber bekanntlich ist es so, dass Spahn im Augenblick gar nicht kandidiert und Söder von der CSU der Kanzlerkandidat wird. Aber wie man dieses Duo jetzt installiert, obwohl da eigentlich drei andere sich um den Parteivorsitz bewerben, den im Ernst keiner von denen wird ja so richtig gewollt. Tja, das ist die große Frage.
Gut, aber da hat man jetzt ja noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Das wobei, stimmt. Das klingt ja jetzt fast schon wieder verschwörungstheoretisch, als hätte man nur verschoben, um darüber noch länger nachzudenken. Und so ist es ja, wie Sie gesagt haben, nicht, sondern dafür ist ja dann doch Corona die einfache Erklärung. Halloween, so ein Feiertag, wenn man das überhaupt Feiertag nennen will, an dem sich ja sehr die Geister scheiden. Die einen freuen sich einfach und die anderen sagen immer, das ist das Ende unserer Kultur, wenn wir jetzt irgend so ein komisches Fest feiern, wo es nur um Süßigkeiten geht. Sortieren sich Sie sich da irgendwo ein auf der Skala, irgendwie schrecklich oder wunderbar?
Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, dass man diesen Feiertag importiert hat. Also es ist ja ein Trend, dass Feiertage von woanders her einwandern. Also ein anderer Feiertag, der nicht ganz so wichtig ist, aber auch stärker gefeiert wird als früher, ist ja Valentine's Day. Das kommt auch aus den USA. So, und Halloween ist aber der größte Erfolg. Offenbar macht das allen wirklich Spaß, da diese Kürbisse auszuschnitzen und sich so ein bisschen als Hexe und so zu verkleiden. Aber ich finde das positiv, weil es ist ja einer der wenigen Feiertage, die wir haben, der nicht christlich geprägt ist. Sondern da können alle mitmachen, alle Religionen oder auch alle, die nicht irgendwie religiös sind. Das ist ein Feiertag für alle. Und was da ja eigentlich verabschiedet wird, ist der Sommer, nicht? Es geht in die dunkle Jahreszeit und das wird irgendwie markiert. Finde ich gut, dass es da völlig neue Gründe gibt, gemeinsam zu feiern und diese Feier auch zu inszenieren. Und dann wird ja oft gesagt, ja, aber es wird dann ja auch so viel konsumiert und die Kinder essen dann alle Süßigkeiten und so. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil das beschreibt perfekt die Gesellschaft, in der wir leben. Nicht? Also das, was wir hier haben, ist ein Konsumkapitalismus und das ganze System wird stabilisiert dadurch, dass alle immer konsumieren. Das merkt man ja jetzt auch bei Corona.
Corona, ich wollte gerade sagen.
Dass immer gesagt wird, ja, und sie müssen in die Läden gehen und die müssen kaufen und damit die Wirtschaft unterstützt wird und so weiter. Das zeigt ja genau, wie dieses System funktioniert. Kaufen, kaufen, kaufen. Mhm. Und wenn man das sozusagen dann mal auch feiert, ist das eigentlich nur konsequent.
Okay, dann muss man es nur vielleicht heute irgendwie Corona-tauglich gestalten. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Süßigkeiten vielleicht nicht überreichen, sondern ja, das zuwerfen.
War, ja, das wäre vielleicht, keine Ahnung.
Und
vielleicht kommen die Kinder
vorher
ja auch nicht. Also das wird, ich glaube, die werden jetzt gar nicht von Tür zu Tür ziehen so richtig, nehme ich mal an.
Ulrike Herrmann war heute hier zu Gast. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier durch die Themen des Tages und dieser Woche begleitet haben.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.